Yeah. Das ist schon ein starkes Wort aus der Reihe der Ich-Bin-Serie. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Vollständig heißt das, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Die Geschichte haben Sie gerade gehört. Unglaublich. Jesus zeigt hier seine göttliche Macht über Leben und Tod, indem er einen Verstorbenen, der schon stinkt, wie es heißt, wieder zum Leben erweckt. Zum irdischen Leben, wohlgemerkt. Das ist schon mehr als stark und es bringt die Leute, die ja alle Zeit immer nach Zeichen der Macht gieren, dazu, ihm zu glauben und ihm auch seine Göttlichkeit abzunehmen. Das zeigt ja der Text. Ohne Frage, in dieser Tat zeigt sich Jesu Vollmacht. Denn Lazarus ist ja nun wirklich oder war wirklich mausetot. Und wenn man schon einen Toten zum Leben erweckt, ja, wer kann das selber außer Gott? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, ob er gleich stürbe. Oft wird dieser Satz, jedenfalls habe ich das schon mal gemacht, bei Beerdigungen auch als Grundlage einer Traueransprache verwendet. Denn der zweite Teil heißt ja, wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und das ist ja mehr als, weit mehr als die Wiederbelebung einer Leiche. Die ist schon sensationell genug. Aber hier wird ja auf etwas anderes hingewiesen. Und das glaubt selbst auch Martha. Ich lese noch mal den Vers 23. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Und dann kommt es: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Für Martha ist damit eindeutig und klar, dass Jesus der Mann ist, der der Christus ist. Und dass es sich bei dieser Wiederbelebung des Lazarus um weit mehr, dass es bei der Auferstehung am jüngsten Tag um weit mehr geht als hier bei der Wiederbelebung des Lazarus. Und genau darum geht es. An und für sich verweist das Ganze ja auf die Ostergeschichte, auf die Auferstehung Jesu. Und das ist ja nun eine Auferstehung ganz anderer Art. Ganz, ganz anderer Art. Jesus, der gekreuzigt wird, erscheint seinen Jüngern zwar in körperlicher, aber doch anderer Körperlichkeit. Und darum geht es. Machen wir hier mal einen Cut. Schauen wir mal in unsere jüngste Zeit. Oft höre ich, dass Menschen in Streitgesprächen, und ich habe eine ganze Menge davon, denn viele meiner Freunde sind ungläubig in Anführungsstrichen, sagen, ich glaube nur das, was ich sehe. Das ist ja nun der größte Quatsch, den es überhaupt gibt. Abgesehen davon, dass die Aussage in sich unsinnig ist, denn was ich sehe, brauche ich nicht zu glauben. Zeugt es doch davon, dass viele Menschen gerne, weil sie manches nicht fassen können, der einfachen Erkenntnis wegen ihren Horizont zurückschrauben. Sagen wir es mal so. Übrigens tut das auch die Physik, nur die Physik weiß das. Die Physik setzt ihre Grenzen ganz klar, aber sie forscht weiter. Und wenn diese Grenzen überschritten werden, dann ist der Horizont weiter. Das ist der Unterschied zu Populisten heute, denn der Horizont ist nicht weiter, der wird immer enger. Aber man hat eben einfache Antworten. Es geschah einmal Folgendes, weil ich gerade bei den Physikern bin. Zu Einstein kam mal jemand nach einer Vorlesung und er sagte, nach meinem gesunden Menschenverstand kann es nur das geben, was man sehen und überprüfen kann. Einstein lächelte und erwiderte, dann kommen Sie doch mal nach vorne und legen Ihren gesunden Menschenverstand auf den Tisch. Das ist natürlich etwas flapsig gesagt, aber es trifft schon den Kern. Einstein selbst war Jude was nicht jeder weiß, und das ist interessant, was er zu Christus gesagt hat. Er hat gesagt, ich bin ein Jude, aber das strahlende Bild des Nazareners hat einen überwältigenden Eindruck auf mich gemacht. Es hat sich keiner so göttlich ausgedrückt wie er. Es gibt wirklich nur eine Stelle in der Welt, wo wir kein Dunkel sehen. Das ist die Person Christi. In ihm hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Wie auch immer man diese Aussage einordnen will, sie ist sicher gekennzeichnet von einer Sehnsucht nach Erkenntnis, von einer tiefen Sehnsucht nach Erkenntnis. Das war bei Einstein so, es war auch bei anderen Menschen so. Und lassen Sie mich noch einen Physiker anführen, der auch schon einige Jahre tot ist, der Stephen Hawking, Sie kennen ihn, das ist der Mann im Rollstuhl, ein genialer Mann. Er hat ein Buch geschrieben, das ich gelesen habe, und er meint, den Schlüssel der Erkenntnis gefunden zu haben, indem er alles erklären könnte. Die Schwerkraft, so hat er gesagt, sei es, die alle Fragen inklusive des Lebens erkläre. Also ganz ehrlich, mir ist das zu trivial. Denn ich stelle die ganz simple Frage, bis heute hat mir keiner erklären können, woher die Schwerkraft denn kommt. Und überhaupt, warum eigentlich etwas ist, warum wir sind, warum eigentlich nicht nichts ist, wäre doch auch mal ein Gedanke. Ja, man könnte jetzt lange darüber philosophieren, da möchte ich aber nicht weitergehen. Ich möchte Sie auf ein Gespräch hinweisen, was ich vor vielen Jahren mal im Kloster Langwaden verfolgt habe, zwischen zwei Theologieprofessoren. Der eine mittlerweile verstorben, das ist der Herr Berger, der hat an der Uni Heidelberg gelehrt, und der andere, das ist der Herr Lüdemann, und der hat in Göttingen gelehrt. Ich war damals, wie gesagt, anwesend in Langwaden, und nach 10 Minuten hatte ich an für sich schon die Nase voll und wollte gehen. Aber wie das so ist, dann sitzen alle Leute da rum, dann traut man sich auch nicht aufzustehen und rauszugehen. Warum wollte ich gehen? Ich werde es Ihnen sagen. Lüdemann ist nach eigenem Bekenntnis kein Christ mehr. Er hält die Auferstehung für reine Fiktion, für Visionen der Jünger, für eben für Blödsinn. Das ganze Gespräch spitzte sich jetzt auf folgende Frage zu. Und da wurde es mir wirklich zu dumm. Lüdemann vertrat die These, das Grab sei nun voll gewesen. Und die Auferstehung, das wäre eben so eine Hysterie von den Jüngern. Berger hatte die exakte Gegenposition und sagte, nee, das ist genau nicht so. So wie es im Predigttext steht, das Grab war leer. Damals habe ich mir gedacht, kleiner Mensch, der ich bin, was soll der Quatsch, um es mal rheinisch zu sagen? Was für ein Blödsinn, sich über die Frage zu streiten, ob das Grab voll oder leer ist. Ein absoluter Unsinn, denn, ganz ehrlich, was würden Sie denn tun, wenn Sie über einen Friedhof kämen? Da wäre jemand beerdigt, das Grab wäre noch nicht zugeschüttet und Sie kämen eine Stunde später und der Sarg wäre weg. Also ich würde die Strafverfolgungsbehörden einschalten. Da ist was geklaut. Und ganz ehrlich, es ist doch nun wirklich so, zur damaligen Zeit kann man sich das vielleicht noch vorstellen, weil die Leute dachten, die Menschen kommen in irdischer Erscheinung wieder so zum Leben. Aber schon Paulus hat gesagt, als man ihn daraufhin ansprach, du Tor, mit anderen Worten, du Dummkopf. Und schauen Sie doch mal, was heute passiert. Oder die meisten unserer Beerdigungen, oder viel zunehmend, sind ohne Beerdigungen. Oder denken Sie daran, ein U-Boot, vor wenigen Jahren passiert, verunglückt, liegt auf dem Grund des Meeres. Oder denken Sie an die Twin Towers, Menschen zu Staub zermahlen, nicht mehr wiederzuerkennen. Für die alle gibt es keine Auferstehung? Das ist doch nur wirklich horrender Unsinn. Und das ist für mich der Streit um des Kaisers Bart. Machen wir uns nichts vor, mit dem Grab und dem Inhalt des Grabes hat das nichts zu tun. Und deswegen stimme ich überein mit einem Mann namens Andreas Lindemann, auch ein Theologieprofessor, und ich sehe es genauso. Er hat gesagt, ich würde auch dann glauben und bekennen, dass Jesus von den Toten auferweckt worden ist, wenn die Überreste von Jesu Leichnam in Jerusalem ausgegraben und heute zweifelsfrei identifiziert würden. Das sehe ich genauso. Ganz sicher, in der Antike ist vieles belegt, aber vieles ist viel weniger belegt als die historische Auferstehung Jesu. Vieles aus der Zeit von Alexander dem Großen nehmen wir als selbstverständlich hin. Und hinterfragen gar nicht, ist es wirklich so selbstverständlich. Aber bei der Auferstehung Jesu, da scheiden sich dann die Geister. Es sind meiner Meinung nach eben nicht, wie Herr Lüdemann meint, Visionen, die sich dann irgendwo im menschlichen Kopf ereignen. Vielleicht könnte man noch das Damaskus-Erlebnis von Paulus so irgendwie da einordnen. Der war ja alleine. Aber hier bei der Auferstehung Jesu heißt es im Korintherbrief, und da hält Paulus fest, Petrus sah ihn, nach ihm 12 Jünger, 500 Brüdern erschien er danach, von denen viele noch leben. Jakobus schaute ihn, nach ihm aller Apostel, zuletzt sah ich ihn, der viel zu spät zum Glauben und zum Leben kam. Punkt. Was soll man da sagen? Alle Spinner? Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Und Paulus sagt, was die Auferstehung angeht und den Leiben, könnte jemand fragen, wie stehen denn die Toten auf? Wie mag der Leib beschaffen sein? Und da sagt er, du Tor, ich sagte das schon, was du sähst, wird nicht lebendig, wenn es stirbt. Du sähst doch nicht die Frucht, sondern den Samen vom Weizen oder irgendetwas anderem. Gott gibt ihm einen neuen Leib, jedem einen anderen. Paulus spricht hier von einem geistlichen Leib. Und wenn Sie an die Szene denken, als Maria Magdalena dem auferstandenen Jesus begegnet, dann erkennt man das auch. Sie erkennt ihn nämlich nicht. Sie hält ihn für den Gärtner. Bis er sie anspricht, ich kann es nur Latein, noli me tangere, also fass mich nicht an oder rühre mich nicht an, ich bin noch nicht, oder es ist noch nicht abgeschlossen. Ja, halte mich nicht fest, tu das nicht. Ich muss weggehen zu meinem Vater. Und da zeigt sich ja Jesus in diesem neuen Leib, von dem eben Paulus spricht. Und er ist trotzdem erkennbar. Abgesehen davon, die Geschichte von Thomas und den Wundmalen, die brauche ich nur am Rande erwähnen. Eins aber ist ganz klar, und das sagt Paulus unmissverständlich. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt, auch meine, vergeblich. Und so ist auch euer Glaube, euer auch, vergeblich. Punkt. Ohne Auferstehung ist christlicher Glaube wertlos. Ich sag das so krass. Er taugt vielleicht als Moral, aber gerade das will er ja nicht sein. In den Evangelien wird vieles heute in Frage gestellt. Jungfrauengeburt, Wasserwandeln, Himmelfahrt, ob zu Recht oder Unrecht, das wollen wir jetzt mal dahingestellt sein lassen. Bei der Auferstehung aber, da wird der historische Kern kein Pardon gewährt. Die Auferstehung soll, muss und kann, wenigstens nach Meinung vieler Theologen, das leisten, was früher die Evangelien insgesamt leisteten. Dem Glauben einen Grund geben. Ich wiederhole es nochmal langsam. Dem Glauben einen Grund geben. Ich bin ein sehr skeptischer Mensch und ich brauche das. Dieser Grund zeigt sich ja auch historisch bei den Jüngern. Warum sollten sie sonst, nachdem Jesus gestorben war und sie sich abgewandt hatten, verzweifelt wie sie waren, völlig depressiv, plötzlich die erste Gemeinde aufgemacht haben und sich Risiken ausgesetzt haben. Warum? Das wäre doch irre gewesen. Und dieses Etwas der Auferstehung, dieses Etwas, das ist der historische Kern des Osterglaubens. Wenn man nun Herrn Lüdemann folgen mag, der ja nach eigener Aussage kein Christ mehr ist, und sagt, Auferstehung geht nicht, dann sollte man die Kirche als eine wohltätige Institution wie viele andere betrachten, ohne Theologie. Man sollte sie Hochzeiten, Beerdigungen ausrichten lassen, kann man bezahlen, geht alles. Und was sonst noch geht. Spürt man aber Paulus nach, dann stimmt man mit dem Satz überein, der heißt, wir sehnen uns danach, in einem neuen Kleid überkleidet zu werden, damit das Sterbliche mit ins Leben genommen wird. Die Jahreslosung für das Jahr 2009 lautete, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und die Jahreslosung für dieses Jahr, 2020, die ist entnommen aus der Heilung des besessenen Knaben. Da spricht der Vater, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich denke, das hat jeder schon mal erlebt. Dieses Zweifeln und das verzweifelte Ringen um den Glauben. Zum Abschluss ein kleiner Ausflug nochmal in die Wissenschaft, aber nicht dramatisch. Wer sind wir eigentlich, dass wir meinen, wir könnten Gott die Fähigkeit zu Neuem absprechen? In unserem Glaubensbekenntnis, was wir immer bekennen, da sprechen wir von dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Heute ahnen wir, von welchen Dimensionen wir da reden. Wir ahnen es. Wir kennen nur vier. Die Wissenschaft spricht mittlerweile von möglichen 12 oder mehr. Und wenn wir mal so ein bisschen in den Raum gucken, ich tue das gerne, wenn ich mal im Süden bin, dies Jahr geht das ja nicht so gut, da ist der Himmel so schön klar und man schaut sich das Universum an und wir sehen ja nur einen kleinen Teil davon, dann staune ich immer, dann denke ich immer, wie viele Sternlein stehen, aber weitergedacht, Millionen Galaxien, Milliarden Lichtjahre. Und für die, die gerne Mathematik machen, ein Lichtjahr ist ungefähr 1 Billion Kilometer. 1 Billion. Wir wissen jetzt, was 1 Billion ist. Zurzeit werden Schulden in Billionenhöhe gemacht. Ja, kann man sich aber auch nicht vorstellen. 1 Billion Kilometer, ein Lichtjahr. Und davon gibt es Milliarden. Da sind wir doch so klein. Mehr als so klein. Das Universum, was wir kennen, soll ungefähr 100 Milliarden, vielleicht auch 150 Lichtjahre Durchmesser haben. Das zur Wissenschaft. Wenn das alles rein zufällig entstanden ist, und davon gehen die meisten Wissenschaftler aus, dass das nicht der Fall ist, dann wäre nach der Chaostheorie eher das Chaos die Regel und nicht die Ordnung. Und deswegen sollte es für Gott, wenn ich ihn als Wille, Ziel und Bestimmung betrachte, nicht mehr als eine leichte Übung sein mit der Auferstehung? Ich denke schon. Könnte es nicht einfach so sein, wie Jörg Zink meint, an der Grenze zum Leben, vom Leben zum Tod, setzen wir den Fuß bildlich voll Vertrauen aufs Wasser? Nun will ich nicht von Nahtoderlebnissen reden, das ist so eine Pseudowissenschaft. Aber ich bin ziemlich überzeugt davon, dass unsere Dreidimensionalität bei weitem nicht das ist, was Gott kann, sondern weit mehr. Ich möchte zum Schluss Jörg Zink zitieren, der in seinem Buch Auferstehung Folgendes gesagt hat. Unser Leben ist keine graue Sackgasse mit nachtschwarzem Ende. Im Gegenteil. Dort, wo wir die dunkelste Stelle passieren, bricht ein Licht auf. Unser Leben ist ein Gehen aus dem Dunkel ins Licht, aus dem Licht ins Dunkel und wieder von einem ins anderen. Und am Ende ein Gehen ins Licht. Dort, wo sich der Sinn des Ganzen offenbart, malt die Bibel Bilder aus Licht, aus Feuer, aus Kristall, aus durchsichtigem Gold. Und die, die aus einer Nahtoderfahrung zurückkehren, berichten oft von einem großen Licht, das sie sehen. In dieser gewissen Hoffnung sollten wir leben als Christen. Wir sollten eine GmbH sein, eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Sicher, wissen tun wir das alles letztlich nicht. Weder die Theologen noch die Hilfsprediger, so wie ich. Wissen tun wir das nicht. Aber begründet, glauben darf ich es, und das ist begründet. Und ich will es gerne. Ich bin sicher, Gott, der Allmächtige, der Vater, der Schöpfer des Himmels und der Erde, wird für unsere Zweifel und Kleingläubigkeit ein Lächeln haben. Und zum Schluss hätte ich noch einen Wunsch. Vor geraumer Zeit wurde bei unserem Abendmahl das Christuslob abgeschafft. Zu katholisch oder was auch immer. Für mich, ich habe das auch im Gemeindebrief geschrieben, ist es existenziell das Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Und deswegen sage ich es an dieser Stelle nochmal. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure und unsere Herzen in Christus Jesus. Amen.